Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Vertrau nicht blind deinem Antivirenprogramm.
Und das erleben wir ja tatsächlich noch.
Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller.
Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens.
Wir haben noch so viele Themen.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma GoSecurity sind sie die Firewall für zig Unternehmen. Seit über 20 Jahren schon.
Bereit für ein neues Update?
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Ich habe heute Rainer Kessler zum Interview. Ihr habt ihn bereits einmal kennengelernt bei der Emergent Technologies. Ich werde das auch in den Shownotes verlinken. Du hast ja noch ein zweites Thema, Rainer. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Das ist Awareness. Bevor wir aber einsteigen, für diejenigen, die die letzte Folge nicht gehört haben, wer bist du?
Ich leite ein Industrie-KMU, das Hochpräzisions-Lasermaschinen herstellt, komme aber selber aus der Informationstechnologie und dort nach Anfängen in der Applikationsentwicklung, vor allem in der Security, jahrzehntelang sowohl als Security Officer als auch als Berater in diesem Themenbereich gearbeitet. Ich war mal in einer Grossbank Sicherheitschef im Technologiebereich und auch schon für zwei der vier Big Four gearbeitet. War zuletzt Partner für neue Technologien in der PricewaterhouseCoopers.
Heute wollen wir das Thema, diese ganzen Angriffe aus dem Internet anschauen. Fast täglich liest man ja in der Zeitung, dass irgendein Unternehmen gehackt wurde, es wird erpresst. Ein Mittel dazu ist ja Phishing. Was verstehst du unter Phishing?
Gut, wie das Wort schon sagt, da ist jemand, der versucht, mich an den Angelhaken zu kriegen. Und das passiert ja traditionell zum Beispiel mittels E-Mails, die vorgeben, irgendwo einen legitimen Grund zu haben, mich etwas zu fragen. Und wenn ich dann diesen Grund schlucke, dann gebe ich dort Informationen preis oder ich klicke Dinge an oder gehe auf Seiten, die dann irgendwelche Schadenwirkung bei mir erzeugen.
Gerade einleitend habe ich ja erzählt, ich habe wieder irgendwo eine Million geerbt oder es kommt eine Mail, dass mein Bankkonto gesperrt wird. Das sind ja diese plumpen Versuche. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fallen da nicht mehr rein. Aber das ist ja viel schlimmer geworden. Spearfishing als Stichwort.
Ja, genau. Es ist natürlich so, dass wenn es allzu plump ist, von früher kennt man das mit schlechter Sprache, sei es Englisch oder Deutsch oder Französisch, welche Sprache auch immer, das war dann grauenvoll übersetzt und man sah wirklich von Weitem, dass es nichts ist. Die heutigen Simulationen von Legitimität, die sind viel genauer geworden. Man muss nicht nur zwei, sondern drei, viermal hinschauen, bis man es merkt, wenn man es überhaupt merkt. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass bei der schieren Flut von Informationen, mit der wir jeden Tag umgehen müssen, halt einfach das Risiko größer ist, dass wir mal etwas übersehen. Mhm.
Du sagst gerade, es wird immer perfider. Was setzen denn Hacker heute für Methoden ein?
Das eine ist natürlich sogenannte Fake-Informationen, Deepfake-Informationen. Das heißt also, ein Hacker kann tatsächlich irgendwo eine Stimme simulieren. Das ist natürlich beim E-Mail vielleicht weniger gefährlich als bei einem Telefonanruf. Ich kann mit Deepfake kann ich Stimmen so simulieren, dass ich als Gegenüber nicht mehr wirklich rausfinden kann, ob jetzt das die Person XY ist, die ich auch erwarte betreffend Anruf oder eben nicht. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass rein aufgrund der Vernetztheit, die wir heute fast alle haben, ist es auch einfacher für die Hacker, an irgendwelche Hintergrundinformationen zu kommen. Sie wissen oft, wenn man in den Ferien ist, weil halt auf Instagram die Kinder die neuesten Fotos posten oder auf TikTok. Sie wissen sogar, wo man hingegangen ist, und dann können sie mit Deepfake beispielsweise in die Firma telefonieren und sagen, ja, ich bin jetzt eben genau gerade an der Côte d'Azur und in diesem Hotel und habe etwas vergessen, eine wichtige Transaktion auszulösen. Und da braucht es dann schon eine sehr selbstbewusste Buchhalterin oder Buchhalter, die dann sagt, jawohl Chef, ich höre, du bist genau am richtigen Ort, hast genau die richtige Stimme, aber ich mache es jetzt trotzdem nicht. Und das ist, was man heute an Phishing begegnet, wenn es dann wirklich sehr gut und genau gemacht ist.
Angriffslustig.
Angriffslustig.
Ich denke, gerade bei diesen Deepfakes, da sind wir erst am Anfang. Man sieht ab und zu im Internet Videos, wie sie irgendeinen Präsidenten nachmachen, aber das wird erst der Anfang sein.
Ja, das ist so. Es ist natürlich im Moment noch beschränkt, es sich auf Bild und Ton genau simulieren zu können. Die nächste Stufe ist der Inhalt genau simulieren können. Das heißt, ich unterhalte mich dann mit einer Maschine und merke das nicht mehr. Und zwar, diese Maschine ist dann so trainiert, dass sie eben auch inhaltlich vielleicht die gleichen Witze macht wie der entsprechende Vorgesetzte oder die Buchhaltungschefin, die auch eine Zahlung auslösen darf. Das ist natürlich dann auch eine Stufe, die Vervielfältigung erlaubt. Ich kann dann x Angriffe parallel fahren als Hacker, und dann wird es dann natürlich auch wirtschaftlich interessant.
Ja, solche Systeme werden ja auch im professionellen Umfeld eingesetzt. Ich kenne zum Beispiel eine Firma, die das Erstgespräch für Bewerbungen macht, der Computer, und wertet dann auch aus, wie diese Person nicht geantwortet hat, aber wie sie reagiert, wie sie sich gefühlt hat. Und wenn das natürlich Hacker auch ausnutzen können, ist das natürlich ein mächtiges Werkzeug.
Ja.
Warum denkst du, haben es Hacker immer wieder einfach irgendwo einzudringen oder an Informationen zu kommen?
In der Sicherheit ist ja immer ein gewisser Trade-off zwischen noch flexibel arbeiten können versus alles zumachen und sicher sein. Der Klassiker ist, Word-Dokumente im Rahmen von einer Bewerbung, die als CV eingeschickt werden. Da hat man jetzt in den letzten Jahren den Schritt gemacht, dass auch HR-Abteilungen gar nicht mehr CVs als einzelne Dateien akzeptieren, sondern man muss über die Oberfläche gehen und muss dort, kann nur vielleicht ein PDF hochladen und so weiter. Das ist vielleicht ein Prozess, der heute schon einigermaßen besser funktioniert. Aber im täglichen Betrieb gibt es halt so viele Angriffspunkte. Wir hatten selber schon einen Fall, wo tatsächlich einer unserer Ingenieure, der ja technisch doch bewandert ist, hat tatsächlich von einem bestimmten Kunden Daten für eine Maschinenkonstruktion erwartet. Und es kam tatsächlich dann ein Excel am richtigen Tag. Und er hat da zu wenig geschaut, das hat einen anderen Absender gehabt und hat dann schon geklickt. Und das kann also wirklich kann jedem und jeder passieren, weil ja nicht das Risiko besteht, dass ich auf irgendwas reinfalle, sondern dass ich auf das reinfalle, was ich jetzt genau in diesem Moment auch erwartet habe. Sprich beispielsweise Online-Bestellungen im Moment oder Covid. Alle bestellen online, und wenn dann von PayPal oder von irgendwo eine Meldung kommt und ich habe tatsächlich eine halbe Stunde vorher gerade so eine Transaktion abgesetzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich denke, das hängt jetzt wirklich mit dem zusammen. War aber reiner Zufall und es ist ein Angriff.
Ich denke, das schließt auch den Bogen zum vorherigen, dass die Hacker immer besser informiert sind, weil sie halt viele Quellen abfragen. Und das ist die große Gefahr, eben diese gezielten Angriffe. Ich bin nicht mehr einer unter einer Million, sondern einer, der gezielt angeschrieben wird. Schauen wir doch noch ein bisschen an, wie kann ich mich denn jetzt schützen? Oder wie soll ich überhaupt sowas erkennen können?
Hack2Go. Hack2Go.
Das ist natürlich der Titel auch des Themas jetzt heute, war ja Awareness. Und ich denke, man muss dieses Schlagwort oder auch dieses offensichtlich logische Statement, dass der Mensch quasi die wichtigste Säule der Sicherheit ist und gleichzeitig das schwächste Glied der Sicherheitskette, das muss man ernst nehmen und wirklich für sich immer wieder neu definieren. Und da geht es nicht um Fingerpointing, sondern da geht es darum, dass man Sicherheitssysteme baut, die vom Menschen nicht mehr erwarten, als man vom Menschen erwarten darf. Und auf der anderen Seite sollte man eine Kultur haben, wo Fehler gemacht werden dürfen, aber das sofort angezeigt wird. Beispielsweise den Fall, den wir hatten hier intern, da ist dieser Ingenieur sofort gekommen und hat gerade gesagt, ich habe was geklickt, was ich glaube nicht hätte sollen. Das heißt also, die Kultur sollte so sein, dass man nicht nur, wenn sicher was passiert ist, kommt und alarmiert, sondern auch, wenn man nur den leisesten Verdacht hat. Und man soll die Leute so weit bringen, dass beim leisesten Verdacht nicht geklickt wird.
Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Es darf keine Angstkultur da sein. Ja. Vielen Unternehmen wird Security, wenn dann du klickst, dann passiert das und das, sondern dass man den Leuten eben auch Hilfsmittel mitgibt und sagt, du darfst mich anrufen und wir schauen das miteinander an und nicht einfach mit der Keule droht.
Ja, ganz genau. Man muss dann halt so weit gehen, dass die Mitarbeitenden Security halt ernster nehmen als vielleicht die Ausnahme, die ich vielleicht sogar als Vorgesetzter mal verlange, weil ich was selber irgendwo versäumt habe. Ich kann dann auch nicht mehr Ausnahmen verlangen. Also ich kann nicht am Telefon eine Transaktion auslösen, auch wenn ich das dürfte nach Weisung. Rein von der Freigabe, sondern ich muss dann halt sagen, wenn jemand anruft und sagt, er ist ich, dann bin es nicht ich. Wenn es um etwas Ernstes geht. Mhm. Oder auch das Preisgeben. Man soll mit den Mitarbeitenden besprechen, man kann das nicht einfach verbieten, aber man soll besprechen, in welchem Detaillierungsgrad gibt man welche Informationen an den Social Medias. Und das muss zur Firmenkultur passen. Also wenn ich jetzt eine Versicherung, eine Krankenkasse bin oder eine Bank oder eine Industriefirma, das ist immer sehr unterschiedlich. Da ist zum Teil auch der Stolz der Mitarbeitenden, die gerne sagen, dass sie jetzt an etwas ganz Wichtigem und sehr, sogar fast Geheimen arbeiten. Das ist etwas sehr Motivierendes, aber über so etwas sollte man nicht sprechen.
Das Mittel, das viele Firmen einsetzen, ist die Schulung. Man hat aber diverse Studien ausgewertet und man hat gesehen, direkt nach der Schulung war die Awareness super. Ein paar Wochen später war es nicht mehr gleich schlecht wie vorher, aber auch nicht sehr viel besser. Was soll man dann sonst noch tun, wenn die Schulung alleine nichts bringt?
Also eben, ich würde sagen, nichts ist vielleicht ein bisschen extrem. Man sollte neben der Schulung, sollte man schulen. Was ich damit meine ist, Schulung als Einmalübung oder auch alle paar Jahre, das ist halt nicht so wirksam. Man sollte schulen in einer gewissen Regelmäßigkeit, aber pro Event nicht zu viel. Man sollte Themen rotieren, dass die Mitarbeitenden alle paar Wochen oder Monate mit irgendeinem Thema konfrontiert werden, dann wieder mit einem nächsten. So kann man quasi die Awareness auch schon hochhalten, dass es immer wieder ein Thema ist, auch wenn die Themen innerhalb der Technologieverwendung beispielsweise rotieren. Also ich würde sagen, Regelmäßigkeit ist wichtig. Dann muss man aber auch die Prozesse anschauen. Ich habe mehr als einmal Firmen gesehen, die Dinge mit Weisung verbieten, die aber zwingend sind in den Businessprozessen nachher. Mhm. Und man hatte keine Alternative. Das war gegipfelt in der Klassifizierung von Daten, die eine zwingende Verschlüsselung verlangten. Das war aber eine Firma, die hat keine Verschlüsselung zur Verfügung gestellt in bestimmten Situationen. Und trotzdem musste man dort durch. Also als Mitarbeiter hatte man einen unlösbaren Konflikt. Und das darf natürlich nicht sein.
Eine deiner Stärken ist ja auch, dass du Menschen sehr schnell erkennen kannst, wie die auch ein bisschen ticken. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt in Schulungen. Es gibt diejenigen, die mehr mit den Augen, dann gibt es die mit den Ohren, dann die etwas in die Hände bekommen. Wie machst du das in deinen Schulungen?
Angriffslustig.
Angriffslustig.
Ja, es gibt natürlich Grundformate, die man mit allen macht, vielleicht auch um Vergleichbarkeit durchzubringen. Auf der anderen Seite sollte man ein Thema auf verschiedene Wege aufbereiten. Also, dass es für jede und jeden etwas dabei hat. Und dann halt nicht von allen alles verlangen, damit wirklich die persönlichen Stärken und Schwächen zum Tragen kommen. Dass vielleicht sogar in einer Schulung jemand, der jetzt ganz eine bestimmte Stärke hat, sogar den anderen etwas vermitteln kann. Und umgekehrt, dass eine Kultur herrscht, wo man gerade darauf hinweist, wenn man bei sich selber wieder eine Schwäche entdeckt hat und das quasi wie ein Verdienst ist. Das ist eine Kultur, die funktioniert. Und wenn man das in die Schulung auch reinbringt, dann erreicht man schneller mehr.
Ich denke auch die Kultur, die du erwähnt hast. Wir dürfen ja für Firmen auch Phishing-Angriffe durchführen und schulen das dann auch nachher und zeigen dann, so und so viele sind reingefallen. Und es ist immer wieder spannend, dass es dann auch Leute gibt, die sich outen und sagen, ich bin reingefallen, ich gebe es zu. Und das hilft dann auch den anderen zu sagen, ja, ich habe es auch nicht gesehen. Und genau das fördert ja dann auch, man steht dazu und man lernt weiter.
Da habe ich eine lustige Episode, die ich auch in den Schulungen verwende. Und zwar, ich bin in meinem Leben einmal reingefallen auf eine provozierte Aktion. Ich habe auch schon Dinge angeklickt, die ich nicht sollte, aber das war ein echter Angriff. Aber einmal bin ich tatsächlich bei so einem Test reingefallen. Sogar bei einem Kunden, wo ich Kundeninfrastruktur hatte und der Kunde hat, ohne mein Wissen natürlich, ja, so einen Test durchgeführt. Und gerade 3 Tage vorher ist mein Laptop aus dem Service zurückgekommen, weil etwas kaputt war. Und dann kam eine Meldung vom Helpdesk, quasi Nachbearbeitung von Reparaturen. Und ich muss mich jetzt da einloggen, um etwas zu bewerten. Und ich habe mich tatsächlich dort eingeloggt mit meiner PIN beim Kunden. Und dann kam Edge reingefallen.
Und genau das haben wir zu Beginn gemeint, dass die Hacker eben immer mehr Informationen haben. Das war jetzt simuliert, zum Glück. Aber genau das kann eben auch ein Hacker ausnutzen.
Ja, ja, ganz genau. Und ich bin wirklich sehr sorgfältig und ich bin reingefallen.
Ich glaube, das ist jedem, auch uns Security-Profis, schon passiert. Vielleicht zum Schluss hast du noch ein paar Tipps, die du mitgeben möchtest.
Jetzt noch schnell abspeichern.
Ja, ich würde sagen, wichtig ist, dass man von den Menschen nicht Perfektion verlangt und auch nicht erwartet. Und dass die Security Frameworks das eben auch zeigen, dass sie für Menschen sind, dass sie eine Situation verbessern, aber nicht irgendwo die Perfektion erlangen wollen mit den Menschen. Das ist das eine. Und vielleicht das zweite, dass man immer verdaubare Portionen vermittelt. Sei es in Awareness oder auch in anderen Themen.
Danke vielmals. Schönes Schlusswort. Danke vielmals, dass du die Zeit genommen hast.
Gerne, vielen Dank.
Ja, das war's wieder mit Angriffslustig. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere uns. Wir freuen uns immer auf Rückmeldungen, auf gute Bewertungen. Wenn ihr Fragen habt, schickt die uns. Wir beantworten dann diese gerne auf LinkedIn. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen?
Welche Passwörter sind sicher?
Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde?
Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.